Wer kennt das von euch hier? Hat auch jemand Briefwahl von euch beantragt? Mal ganz kurz, würde mich mal interessieren, wer hat so Briefwahl? Oh ja, eine ganze Menge. Das sagen ja auch so die Zahlen so an, so dass viel mehr Briefwahl machen, damit man das mal in Ruhe zu Hause sich hinlegen kann und erstmal anschauen kann und gucken kann und überlegen kann. Bei mir liegt es jetzt auch schon seit ein paar Tagen. Ich habe noch keine Kreuzchen gemacht. Und ja, aber die Stunde rückt näher, wo ich diese Kreuzchen machen muss oder machen darf. Und ich merke aber, das fällt mir gar nicht so leicht. Und ich habe das in den letzten Wochen, wenn ich mit Leuten darüber geredet habe, über die Bundestagswahlen, da war das ganz häufig so ein Grundtenor gewesen. So, oh, mir fällt es so schwer, mich zu entscheiden und mein Kreuz irgendwo hinzumachen. Wen soll ich wählen? Weil gefühlt, also mir geht es oft so, dass es so verschiedene Politikfelder gibt, wo ich sage, da würde ich gerne die Partei haben, da würde ich gerne die Partei haben, da würde ich gerne die Partei haben, bei der Sicherheitspolitik, bei der Verkehrspolitik, bei der Sozialpolitik, bei der Familienpolitik, bei der Klimapolitik. Also da gibt es so viele verschiedene Felder und irgendwie fällt es mir schwer, mich zu entscheiden und zu sagen, so abzuwägen, okay, das muss ich letztendlich, ich habe zwei Kreuzchen, eins für einen Kandidaten, den man vielleicht kennt aus dem Wahlbezirk oder schon mal ein bisschen erlebt hat, und eine Stimme für eine ganze Partei, die natürlich manche Meinungen mit mir teilt und manche Meinungen eben nicht hat. Wen wählen? Und ja, das ist so ein gewisses Gefühl der Ohnmacht oder so, wie wir das eben in einem Lied gesungen haben. Wir haben große Träume, doch liegen wie gelähmt die Mauern um uns, stehen uns selber nur im Weg. Ein Gefühl der Ohnmacht. Politik, Ohnmacht. Ich glaube, das ist so ein Gefühl, was viele Menschen oft haben, wenn man so an Politik denkt, wen man wählen soll, aber auch in anderen Fragen. Und ich weiß, Ramona, komm doch einfach mal ganz kurz vor. Ihr hattet ja zwei Abende gehabt jetzt gerade hier so und da wurde ja heiß diskutiert und da ist ein Mikrofon, da kannst du dir eins schnappen. Und wie ging es dir denn damit so? Ohnmacht, nicht wissen, was zu tun, Fragen, kamen da auch solche Fragen auf?
Ja, also es kam immer wieder die Frage, ja, was soll ich jetzt genau machen? Ich habe voll das Ohnmachtsgefühl und teilweise kam aber auch aus dem direkten Leben, also nicht nur aus dem politischen Leben, die Frage, ja, was soll ich eigentlich tun? Ich habe voll das Ohnmachtsgefühl und mir persönlich geht es jetzt so, ich glaube, ganz viele kommen aus der Stadt und kennen das Problem gar nicht. Ich komme aber aus so einem ganz Mini-Dorf aus Oberbayern und bei uns gibt es keinen Bus und keinen Zug. Und ich habe da voll das Ohnmachtsgefühl, weil ich weiß natürlich, so Autofahren ist jetzt nicht so toll fürs Klima, aber ich möchte auch meine Freunde besuchen, ich muss einkaufen, ich muss irgendwie in die Schule kommen und da muss ich dann auch immer wieder abwägen und habe voll das Ohnmachtsgefühl, fahre ich jetzt mit dem Auto oder bleibe ich daheim sitzen? Und genau, und das ist diese Ohnmachtsgefühle gibt es, glaube ich, total oft.
Okay, also so, wie entscheide ich mich in konkreten Situationen? Und dann hat man manchmal den Eindruck, man kann zwischen Pest und Cholera irgendwie so entscheiden. Okay, vielen, vielen Dank, Ramona. Ich glaube, da gibt es wirklich auch sehr, sehr viele Fragen, so, dass man merkt, wenn man irgendwie sich entscheidet für eine Richtung, für eine Sache, dass diese Welt irgendwie wie so ein großes Mobile geworden ist. Man zieht an der einen Richtung, entscheidet irgendetwas und dann hat es aber auf der anderen Seite irgendwo ganz negative Auswirkungen, obwohl ich gedacht habe, das ist ganz positiv und das ist ganz gut. Das ist so ein zweites Ohnmachtsgefühl, das, glaube ich, viele Menschen haben, wenn man an Politik denkt. Dann ein drittes Ohnmachtsgefühl, was mir immer wieder kommt, ist so, wo überhaupt denn eigentlich anpacken? Also wo anfangen? Also manchmal auch so dieses Gefühl, das, was ich tue, das ist doch eigentlich nur Tropfen auf einen heißen Stein. Ich war vor kurzem im Biergarten mit ein paar Freunden und dann hat ein Mann da diskutiert und dann hat er gesagt, ah Mann, mit dem Klima, was bringt es denn, wenn wir jetzt in Deutschland anfangen, da klimaschonend zu sein und klimaneutral sind 2030, die Erde ist so groß, das sind so viele andere Länder und die hauen das Zeug dann raus und wir sparen es ein und ach, dann hauen wir es doch auch mit raus, ist doch wurscht. Und was bringt das? Also so dieses Ohnmachtsgefühl, mit dem, was ich tue, kann ich doch nicht letztendlich was richtig ausrichten. Oder mir geht es so, gehört jetzt schon zum Jahrgang, 89, Wind of Change, Scorpions in Moskau. Es war das richtige Aufbruch gewesen damals, wo auf einmal diese ganzen Nationalismen, Machtblöcke und so weiter sich scheinbar aufgelöst haben. und eine neue Zeit angebrochen ist. Man hat gehofft, wirklich echt eine Friedenszeit, und jetzt irgendwie 30 Jahre später so ernüchternd, wieder Machtblöcke da, wieder Russland, China, USA, Europa und wieder irgendwie Kalter Krieg und ähnliche Fragestellungen. Und manchmal kommt man sich vor wie bei Sisyphus, man schiebt irgendeine Felsbrocken nach oben und dann geht man zur Seite und dann rollt er wieder runter und man fängt wieder von vorne an. Also auch so ein drittes Ohnmachtsgefühl, also wie wählen, wen wählen, wie entscheiden, wo anpacken. Und jetzt wollte ich euch mal fragen, ganz kurz, so wie ihr sitzt, die so zu dritt, zu zweit zusammensitzen, ist so und so, kann einfach, wenn einer allein ist, dann schiebt er halt, kann er sich so rüber, ein bisschen lauter reden. Überlegt es doch mal ganz kurz für euch selbst, wo habt ihr denn vielleicht so die stärksten Ohnmachtsgefühle, wenn ihr an Politik denkt? Ist es bei dem wen wählen, bei wie entscheiden oder wo anpacken oder nochmal wo ganz anders? Überlegt doch mal ganz kurz für euch, wendet euch mal kurz zu eurem Nachbarn, tauscht euch aus, also schwätzen ist jetzt richtig erlaubt, von daher kommt mal kurz miteinander ins Gespräch. Okay, ich glaube, man kann da gut tiefer ins Gespräch kommen. Und es gibt auch danach noch heute eine Gesprächsrunde nach dem Gottesdienst, wo man auch über diese Fragen dann nochmal echt gut ins Gespräch kommen kann. Über dieses Gefühl eigentlich, wie gehe ich damit um, das Gefühl der Ohnmacht im Blick auf Politik. Und ich habe mir Gedanken gemacht, so welches Bild in der Bibel oder welche Geschichte in der Bibel drückt dieses Gefühl, was ich so habe, diese Ohnmacht, ganz gut aus. Da gibt es natürlich ganz, ganz viele Bilder und Geschichten in der Bibel, wo ja, Menschen in eine Sackgasse stecken, wo Menschen nicht mehr weiter wissen, wo sich ohnmächtig fühlen, ohne Macht fühlen eben. Mir ist aber ein Bild, eine Geschichte eingefallen, und zwar ein kleines Kind, das oft übersehen wird in einer Geschichte. Und zwar deswegen wahrscheinlich auch, weil diese Geschichte, die ist gleich viermal überliefert. Also im Matthäus-Evangelium, Markus, Lukas und auch im Johannes-Evangelium. Und meistens, wenn wir diese Geschichte hören, dann hören wir sie von Matthäus, Markus oder Lukas und nicht aus dem Johannes-Evangelium. Und im Johannes-Evangelium, da kommt ein kleines Kind vor. Und das steht für mich so symbolhaft für dieses Gefühl der Ohnmacht. Warum? Dieses Kind steht am Rande des Sees von Tiberias oder bekannt auch als See Genezareth, so am Ostufer, wer sich so ein bisschen in Israel auskennt, das sind dann so die Golanhöhen, die ziemlich politisch umstritten sind, so hinter einem. Und dieses Kind steht unten am See, nicht direkt sogar am See, sogar so ein bisschen rauf, so auf einer Bergwiese, so einem Hügel obendrauf. Es ist Frühling, Da blüht der Ginster gelb am See Genezareth und auch sonst gibt es wie im ganzen Jahr nicht viele Blumen auch dort. Und da steht dieser kleine Junge verloren in einer riesigen Menschenmenge, die vollkommen ungewöhnlich ist für diesen einsamen Ort, an dem sie dort stehen. Und da ist eine riesige Menschenmenge, die sich um so eine kleine Gruppe wiederum von Männern versammelt hat. Und dieser Junge, der steht da in der Nähe von diesen Männern, um die sich dann wiederum diese riesige Menschenmenge versammelt hat. Und in der Mitte ist derjenige, wegen dem diese ganze Menschenmenge gekommen ist. Jesus, dieser Handwerker aus Nazareth, ist vorher durch die Landstriche um diesen See Genezareth gewandert. Und auf wunderbare Art und Weise sind Menschen in seiner Gegenwart gesund geworden. Und das hat natürlich die Leute neugierig gemacht. Wow, krass, da werden Menschen gesund in der Nähe von einem Handwerker aus Nazareth namens Jesus. Und nicht nur das, er hat jetzt nicht nur irgendwie geheilt, sondern er hat so von Gott geredet, dass die Menschen gespürt haben, das ist irgendwie ganz anders. Das ist so innig, das ist so direkt, wie er von Gott redet, als würde er ihn persönlich kennen. Und das hat den Menschen so neugierig gemacht, dass sie alles vergessen haben. Arbeit, Freizeit, zu Hause. Und die sind da einfach losgelatscht an diese einsame Stelle, weil sie genetzt hatte, das eher das Westufer, das dicht besiedelte und Norden. Und im Osten ist wenig los. Und da sind die da alle hingegangen. Und dann passiert Folgendes. Ich lese uns das mal vor. Jesus blickte auf und sah, dass die große Menschenmenge zu ihm kam. Da sagte er zu Philippus, einem seiner Freunde, wo können wir Brot kaufen, damit diese Leute zu essen haben? Das sagte er aber, um Philippus auf die Probe zu stellen. Er selbst wusste längst, was er tun wollte. Philippus antwortete, nicht einmal Brot für 200 Silberstücke reicht aus, dass jeder auch nur ein kleines Stück bekommt. Das war so das, was sie in der Tasche hatten, 200 Silberstücke, nicht viel. Da sagte einer seiner Jünger, Andreas, der Bruder von Simon Petrus, hier ist ein kleines Kind. Es hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Aber kaum hat er das ausgesprochen, fügt er gleich den Satz hinten dran. Aber was ist das schon für so viele Menschen? Was ist das schon für so viele Menschen? 5 Gerstenbrote, 2 Fische. Das reicht nie. Also man muss nur diese Tasche von diesem Kind anschauen. Das ist übrigens bei den Exegeten wird gestritten, ist es ein Junge oder ist es ein Kind. Im Griechischen ist es nicht ganz eindeutig. In den moderneren Übersetzungen steht Kind, in den älteren Übersetzungen steht Junge drin. Und dann schaut er diese Tasche an, die dieses Kind umhängen hat. Und da sind diese 2 Fische drin, die 5 Brote. Und dann sieht man auf die ganze Menschenmenge da und weiß sofort, das reicht nie. Übertragen auf meine Ohnmacht. Was bedeutet schon meine Stimme nächste Woche bei der Bundestagswahl? Ich mache mir jetzt so viele Gedanken, wen ich wählen soll. Es gibt 60,4 Millionen Wahlberechtigte in Deutschland. Bei der Bundestagswahl wählen so ca. 70-80%. Was ist da meine eine Stimme überhaupt wert? 5 Brote, 2 Fische für so eine Menge. Oder wenn ich an die komplexen Probleme denke und mir da den Kopf zerbreche und mit Leuten diskutiere und nachlese und Talksendungen anschaue und mir versuche, eine Meinung zu bilden und spüre immer wieder, oh, diese Probleme, die sind, wenn man ihnen wirklich, also schnelle Antworten findet man leicht, wenn man dann aber ein bisschen tiefer geht, merkt man, dass die Probleme einfach nicht so einfach zu lösen sind von heute auf morgen. 5 Brote, 2 Fische, meine Lösungen, meine Ideen, die ich da habe. Und ist nicht alles, was ich tue, irgendwie so ein Tropfen auf dem heißen Stein? wie diese 5 Brote und 2 Fische auch. Man könnte ja anfangen, weil so die Nachbarn, ich meine, ich habe mir dann überlegt, was das Kind wohl gedacht hat. Scheiße, die haben entdeckt, dass ich 5 Brote und 2 Fische dabei habe. Das war doch mein Pausebrot. Wenn die jetzt alle 5000 das hier haben wollen, dann sieht es ganz schön böse für mich aus. Aber es wird nichts über die Gefühle des Kindes gesagt in der Bibel da. Ob er schnell versteckelt hat oder sowas oder ob er dann so überrascht gewesen ist und es dann doch einfach gegeben hat. 5 Brote und 2 Fische. Und wir wissen, solche Ohnmachtsgefühle, solche Gefühle, nicht mehr die Kontrolle zu haben, nicht mehr die Kontrolle zu haben über sein Leben, das löst bekanntermaßen oft 2 verschiedene Dinge aus. Das eine ist, dass Menschen sich zurückziehen, eine gewisse Depression hineinziehen oder angreifen, attackieren, aggressiv werden, Aggression. Der eine zieht sich zurück, der andere greift an. Der eine zieht sich zurück, indem er sich betäubt. Und da gibt es ja genügend Möglichkeiten in unserer Gesellschaft mit Unterhaltung, Konsum, allen möglichen Suchtmitteln, die es gibt oder sowas. Kann man sich betäuben, kann man sich zurückziehen, kann sich von den Problemen wegbeamen einfach und sich einfach eine andere Welt aufbauen ohne Probleme und sich zurückziehen. Oder man greift an. Wird wütend, macht es erstmal verbal. Das sind dann die Shitstorms, die dann entstehen im Internet. Und man fängt an zu attackieren. Das können so Shitstorms sein, das kann aber auch Sarkasmus sein. Das ist dann vielleicht die intellektuelle Form manchmal davon, dass man dann sarkastisch wird und letztendlich aber auch so eine Lebensverneinung rüberkommt. Bis hin dann vielleicht auch zum Handgreiflichen, zum Aufstand, zum Terror, zum Bürgerkrieg. Und beides, das wissen wir ganz genau, weder die Aggression noch die Depression lösen diese Probleme. Also die 5000 Menschen werden dadurch nicht satt, dass ich jetzt den Kopf in den Sand stecke oder aggressiv werde oder sowas und meine 5 Brote und 2 Fische verteidige oder auf das Kind zustürme und die Brote und die Fische ihm entreiße und für mich haben will. Es wird diese Probleme nicht lösen. Und für mich ist faszinierend, dass Jesus genau in so eine Situation hineinkommt und Gott eben nicht jemand ist, der fernsteht und uns Menschen von oben so betrachtet und guckt, hör Mann, die sind da mal ohne Macht und ohne Kontrolle, mal gucken, was sie tun oder sowas, sondern er kommt in Jesus mitten in solche Situationen hinein. Er erlebt diese Situation hautnah, er spürt es, wie die Jünger unruhig werden, wie seine Freunde unruhig werden, Mann, wie kriegen wir die satt? Und er spürt auch, wie die Hunger haben und wie die satt werden sollen und wie auf einmal eine Situation entsteht, wo kein Ausweg sichtbar ist. Wo man ohne Macht ist. Und mehr noch, er setzt sich dieser Ohnmacht selber aus, spätestens dann auf dem Weg zum Kreuz, wo er selber dann zutiefst hautnah erlebt, was es heißt, ohnmächtig zu sein, ohne Macht zu sein. Herr, lass diesen Kelch an mir vorbeigehen, wie er betet im Garten Gethsemane und man spürt, wie Jesus, obwohl er diesen Weg gewählt hat, diese Ohnmacht, diesen Kontrollverlust, auch diesen totalen Kontrollverlust und gekreuzigt zu werden, getötet zu werden, das ist wohl die tiefste Form des Kontrollverlusts, wenn andere Menschen einem das Leben nehmen. Und von daher, Gott, Jesus kommt mitten in diese Ohnmacht hinein. Und es ist wichtig, dass wir uns das eingestehen. Ja, Ohnmacht, Kontrollverlust gehört immer wieder zu meinem Leben dazu. Wir versuchen das natürlich zu vermeiden. Das ist natürlich unsere Grundstrategie erstmal. Wir wollen Kontrollverlust vermeiden. Wir wollen der Herr über die Situation sein. Ein paar waren mit dabei auf der Familienfreizeit im Sommer. Wir hatten ordentlich Regen, viele, viele Tage. Und da gab es schon so manchen Kontrollverlust dann so. Und Ohnmacht auch gegenüber dem, dass das Kind jetzt zum 35. Mal in die Pütze gefallen ist und man nichts mehr Trockenes hat. Ohnmacht, Kontrollverlust, das gehört zu unserem Leben mit dazu. Und diese Ohnmacht kann man auch nicht einfach mit Geld lösen. Also das war ja im Philippus seine Überlegung zuerst. Wir satt kriegen, Geld, 200 Silberstücke bezahlen, aber selbst das reicht nicht. Und wir wissen ganz genau, dass die meisten Probleme eigentlich auf unserer Welt eben nicht mit Geld einfach zu lösen sind und zu verändern sind, weil es um Werte und Einstellungen von uns Menschen geht, die Probleme entstehen lassen. Und ich glaube auch, dass wir gerade so in der letzten Zeit, in der Corona-Krise, da schmerzhaft auch eine Lektion haben lernen müssen. Da kann zwar sicherlich viel mit Geld geholfen werden und ich bin super dankbar. Wir als Landesverband haben die Burg Wernfels für den bayerischen CVM und wenn wir da nicht die finanzielle Hilfe gehabt hätten, dann sähe es richtig schlecht aus. Dann hätten wir vielleicht die Burg schließen müssen. Also von daher bin ich super dankbar, dass es die finanziellen Hilfen gibt. Aber wir spüren das, und das finde ich jetzt gerade auch bei den ganzen Wahlsendungen, da ist immer ein Problem da. Ja, da stellen wir Geld bereit. Ja, da stellen wir Geld bereit. Da holen wir Geld, da nehmen wir Geld. Aber wir spüren ganz genau, hey, die Probleme in unserem Land, die sind nicht alle mit Geld zu lösen. Die Spannungen, die unter den Menschen entstanden sind in der Corona-Krise, wie mit dieser Krise umzugehen ist, was manchmal teilweise durch Familien durchgegangen ist, was durch Gemeinden durchgegangen ist, was ist durch die Gesellschaft durchgegangen ist. Diese Spannungen, wie kann ich nicht einfach bezahlen und wieder lösen damit? Sondern wir müssen wieder zusammenkommen, auch in den Meinungsunterschiedlichkeiten mit geimpft und nicht geimpft und 3G, 2G, was ist ich gehe. Also von daher ist das was wir nicht mit Geld lösen können. Oder die psychologischen Folgen von Long-Covid oder die Trauer um viele Gestorbene, die verstärkt erlebte Einsamkeit, das sind alles Probleme, Herausforderungen, die wir nicht einfach mit Geld lösen können. Und wir spüren auch, und wenn ich die Sachen auch aufzähle, dass ich jetzt nicht gleich hier Lösungen parat habe und sagen kann, so kriegen wir das jetzt wieder hin, dass die Spannungen weg sind, dass die psychologischen Folgen weg sind, sondern wir wissen ganz genau, wir müssen mit diesem Ohnmacht, mit diesem Kontrollverlust, das gehört immer wieder zu unserem Leben dazu. Und das Gute ist, dass Gott und Jesus mitten hineinkommen in diese Situation und die nicht einfach wegbeamen, sondern aushalten auch. Ohnmacht und Kontrollverlust gehören zu meinem Leben dazu. Wen wählen, wie entscheiden, wo anpacken. Doch das ist, Gott sei Dank, nicht das Ende der Geschichte. Bei der Geschichte kann man schlecht spoilern, weil ihr die Geschichte alle irgendwie kennt wahrscheinlich, die meisten jedenfalls wahrscheinlich. Die Speisung der 5000 ist jetzt nicht so ganz unbekannt, die Geschichte. Wir wissen, dass das Kind nicht wegrennt mit der Tasche und die 5 Brote und 2 Fische für sich behält, sondern das Kind gibt diese 5 Brote und diese 2 Fische. Und wir wissen auch aus den anderen Geschichten heraus, dass Jesus dankt für dieses Brot, für diese Fische und dann die Jünger sendet, gebt ihr ihnen zu essen. Und die Jünger dann hingehen und das Essen austeilen. Und das tatsächlich durch dieses von Jesus austeilen, diesen Mangel Gott Jesus zur Verfügung stellen, die Menschen auf wundersame Art und Weise satt werden, auch indem sie miteinander teilen, indem sie es nicht für sich behalten und für an sich reißen, sondern es auch miteinander teilen. Wo wir den Mangel sehen, die lähmenden Mauern um uns, die Ohnmacht, da zieht Jesus die unbegrenzte Fülle der göttlichen Macht. Eine Macht, die so ganz anders daherkommt als unsere weltliche Macht. Eine Macht, seine Macht, setzt nämlich dort an, wo wir vermeintlich wenig zur Verfügung haben. Unsere Brote und 2 Fische. Seine Macht setzt dort an, wo wir das vermeintlich wenige ihm zur Verfügung stellen, unsere 5 Brote, unsere 2 Fische, unsere Zeit, die wir haben, unsere Kraft, unseren Besitz, unsere Talente, unsere Liebe, unser Leben. Wenn wir das Jesus zur Verfügung stellen, dann macht er was draus, was vollkommen unvorstellbar ist. Was unser Denken übersteigt. Und somit habe ich trotz dieser Ohnmacht, die ich immer wieder empfinde, eine Wahl. Und zwar nicht nur jetzt nächste Woche bei der Bundestagswahl. Und lasst uns auch immer dran denken und dankbar dafür sein, dass viele Menschen auf der Welt kein Kreuz setzen können, sondern ihre Kreuze schon gesetzt sind, bevor sie zur Wahlurne gehen. Von daher lasst uns da immer dankbar sein, dass wir überhaupt ein Kreuz setzen dürfen, wenn es uns auch schwerfällt manchmal. Und aber nicht nur da haben wir die Wahl, sondern wir haben jeden Tag die Wahl mit unseren kleinen Entscheidungen, mit unseren 5 Broten und 2 Fischen, wie dieses kleine Kind Großes zu bewirken. Weil Jesus es ist, der unseren Mangel, der unser meinen Mangel in Fülle verwandelt. Das fängt schon morgens an, wenn ich aufstehe. Starte ich morgens mit schlechten Nachrichten schimpfend in den Tag über all die, die irgendwie das Ganze nicht mehr so richtig im Griff haben und der redet so komisch und der ist so komisch. Oder stehe ich morgens auf, danke Gott für mein Leben, danke Gott dafür, was er mir an 5 Broten und 2 Fischen in mein Leben gegeben hat. Und befehle ihm die Verantwortlichen, die Entscheider, die Politiker im Gebet an. Ich bin mir sicher, dass dies jeden Tag schon eine ganz andere grundsätzliche Richtung gibt, ob ich so oder so aufstehe. Oder dann beim Frühstück, nur ein paar Minuten später, habe ich schon die Wahl, ob ich nicht mich möglichst billig und viel oder rücksichtsvoll und fair ernähre. Diese Wahl habe ich dann den ganzen Tag über bei all meinen Konsumentscheidungen, die ich treffe. Oder dann habe ich die Wahl in der Familie, am Arbeitsplatz, in meiner Freizeit, mich dafür zu entscheiden, für andere da zu sein, mich für andere zu engagieren, mein Leben zu teilen mit anderen oder nur am Erfolg meines eigenen Lebens zu basteln. Das ist zutiefst politisch. Das, was wir in unserer Arbeit tun, in unseren Berufen, wie wir in unserer Familie leben, wie wir in unserer Nachbarschaft leben, einfach wie wir mit anderen Menschen leben und Leben teilen, das ist zutiefst politisch. Ich habe die Wahl. Du hast die Wahl. Wollen wir unsere 5 Brote und 2 Fische Jesus zur Verfügung stellen, dem, der von sich gesagt hat, ich bin das Brot des Lebens. Und wer zu mir kommt, der wird nie mehr hungrig werden. Und wer an mich glaubt, der wird nie mehr Durst haben, weil wir eben wissen, wie wir es eben gerade in diesem Lied gesungen haben vor der Predigt, dass es seine Liebe ist, die uns bewegen kann. Und dass der Schlüssel es ist, bei ihm zu bleiben. Und von daher möchte ich euch nochmal einladen, dass wir miteinander eine Strophe und ein Refrain von diesem Lied singen, das wir vor der Predigt gesungen haben. Und ich wiederhole uns nochmal die Zeilen und lese uns erst nochmal vor. Wir haben große Träume, doch liegen wie gelähmt die Mauern um uns, stehen uns selber nur im Weg. Die Welt, in der wir leben, braucht nicht so sehr wie dich. Nur du kannst uns bewegen, weil du die Liebe bist. Bei dir bleiben. Wir wollen die Wahrheit sagen, gerecht und freundlich sein. Wir wollen Schwache tragen und lernen zu verzeihen. Wir wollen Leben retten, Mut und Kraft verleihen. Wir wollen bei dir bleiben. Bevor wir singen, spreche ich noch ein Gebet mit uns. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du in Jesus mitten in unsere Welt hineingekommen bist und damit klargemacht hast, dass die Situationen, wo wir uns ohne Macht fühlen, wo wir die Kontrolle scheinbar verlieren, dass du damit dabei bist und dass du diese Situationen kennst und mitträgst, mit aushältst. Dafür danken wir dir. Und wir danken dir aber noch mehr dafür auch, dass du darüber hinaus uns Mut machst. Mut machst mit unseren 5 Broten, mit unseren 2 Fischen, mit dem, was wir begrenzt an Talenten, an Zeit, an Kraft haben, uns einzubringen, mutig einzubringen. Mutig einzubringen in diese Welt, angefangen von der ganz kleinen Politik um uns herum bis hin zu der ganz großen Politik. Dafür danken wir dir. Amen.